Moin, hier kommt eure tägliche Fußballdosis zum Bergfest Raw und Unfiltered, denn es geht um euch, liebe Community. Genauer gesagt um eure Fragen zur Nationalmannschaft und dem EM-Auftakt, denn so lang ist es ja gar nicht mehr hin. Michael Bächle sitzt mir gegenüber, sei gegrüßt, Michael.
Hi Flo, ja, Unfiltered ist heute das Stichwort. Heute kommen die Fragen ungefiltert von euch, von der Kicker-Community an. Wir hatten über unsere Instagram-Story gefragt, was ihr von unseren Kickern-Reportern zum EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft wissen wollt. Und ich habe mich heute Morgen quasi als Frühsport bisschen durch diese Berge an Fanpost gewühlt. Und ja, jetzt sind wir froh, dass wir auch jemanden haben, der diese ganzen Fragen beantworten kann. Aus dem deutschen Quartier in Herzogenaurach ist uns unser Kicker-Chefreporter Oliver Hartmann zugeschaltet. Hi Olli. Ja, du warst ja schon öfters in diesem Podcast zu Gast. Bist du denn bereit, mal vernünftige Fragen gestellt zu bekommen?
Ja, ich bin gespannt, mal aus Hörersicht die Fragen zu bekommen.
Dann lass uns doch direkt starten, und zwar mit einer Frage. Als ich die gelesen habe, dachte ich, cool, die interessiert mich nämlich auch, weil ich weiß es auch nicht. CMXN Official fragt, wann wird das Auswärtstrikot getragen bei der EM und wann das Heimtrikot?
Also für die Gruppenphase ist es schon mal festgelegt worden. Die deutsche Mannschaft startet gegen Schottland in Weiß. Das zweite Spiel gegen Ungarn bestreitet sie dann in Pink. Und das letzte Spiel gegen die Schweiz wieder in Weiß. Also man bekommt in der Gruppenphase alles zu sehen.
DK0711 oder DK0711, das weiß ich noch nicht so ganz. Der fragt, wer denn in der Startelf stehen würde und wer sind die Einwechselspieler? Er hofft auf deine Tipps.
Die Startelf ist, glaube ich, klar. Die hat sich in den letzten drei Spielen rauskristallisiert und da macht Julian Nagelsmann ja auch keinen Hehl daraus. Das wird Manuel Neuer im Tor sein. Die Abwehr mit Kimmich, mit Tah, mit Rüdiger und mit Mittelstädt. Dann davor auf der Doppel-6 Andrich und Toni Kroos. Dann die offensive Reihe mit Musiala und Wirtz auf den Außen, Gündogan im Zentrum und dann vorn als spielender Neuner Kai Havertz. Und dann die ersten Auswechselspieler. Die sind eigentlich auch relativ klar. Klar hängt es immer ein bisschen auch vom Spielverlauf ab. Aber die ersten Alternativen sind Pascal Groß im defensiven Mittelfeld, falls dort irgendwas erneuert werden muss. Dann die ersten Alternativen in der Offensive sind Sané und Füllkrug. Hinten gibt's klare Backups für die Außenverteidiger. Das wäre Hendricks rechts und Raum links. Und in der Innenverteidigung mutmaße ich mal, dass Schlotterbeck da knapp vor Anton stehen würde. Aber das sind so die ersten Alternativen. Und dann kann's natürlich gut passieren, je nach Spielverlauf, dass dann, wenn man noch mehr Offensivpower braucht, dann eben auch die Joker, Führig oder Maxi Bayer dann zum Zug kommen.
Tommy Töricht, der würde gern wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass Füllkrug spielt, gerade unter der Berücksichtigung seiner Attribute Körperlichkeit, Kopfballstärke, USW, hat er noch geschrieben.
Also ich würde darauf wetten, dass er spielt, aber nicht von Anfang an. Also er hat ja eigentlich in letzter Zeit immer gespielt, außer das Spiel gegen die Ukraine, da hat er Sonderurlaub wegen dem Champions-League-Finale. Aber ansonsten ist er immer zum Einsatz gekommen, allerdings in der letzten Zeit eben vornehmlich als Joker. Und das ist auch die Rolle, die er jetzt erst einmal hat zum Turnierstart. Er kann natürlich mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Wucht dann in der letzten halben Stunde schon noch neue Lücken reißen, neue Chancen kreieren. Und ich glaube, dass es bei dieser Europameisterschaft schon auch enorm wichtig ist, dass man Power von der Bank bringt. Und da ist Füllkrug der absolut richtige Mann dafür.
Wir bleiben beim Thema Auswechslungen und bleiben auch in der deutschen Offensive. Ich glaube, die Frage bezieht sich ein bisschen auf die letzten Testspiele auch. Juli-LM22 hat übrigens zwei Fragen sogar dabei. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber wir stellen jetzt erstmal die erste, die zweite kommt später noch. Juli-LM22 möchte wissen, warum wird Florian Wirtz immer so früh ausgewechselt?
Ja, die Frage kann sich tatsächlich nur auf die letzten beiden Spiele gegen Ukraine und Griechenland beziehen, und da war der Grund ganz klar Belastungssteuerung. Flo Wirtz hatte sehr viel gespielt in der Saison, hatte am Ende eine Oberschenkelblessur, eine Prellung, weshalb er nicht mehr bei Leverkusen regelmäßig zum Einsatz kam, weshalb er am Anfang in der Vorbereitung auch nur dosiert trainiert hatte. Es war wichtig, ihn auf den Punkt genau für das Turnier fit zu machen. Und daher hat man ihn dann jetzt gegen die Ukraine und die Griechenland eben relativ kurze Zeit noch eingesetzt. Das wird jetzt, wenn der Ernstfall eintritt und wenn Flo Wirtz dann doch wieder frischer ist, also das am Ende der Saison war, wird sich das wahrscheinlich wieder ändern. Und ich meine mich zu erinnern, dass er in den Spielen davor immer so 70, 75 Minuten gespielt hat. Das dürfte, glaube ich, auch die Einsatzzeit sein, von der er dann ausgehen kann. Am Ende braucht man in der Offensive frische Kräfte und dann muss halt auch irgendjemand weichen.
CM Black 00 fragt, wie muss Deutschland denn spielen, um gegen tiefstehende Schotten zu gewinnen?
So wahnsinnig tiefstehend erwarte ich die Schotten eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass die Schotten einen ziemlichen Mix zu bieten haben in diesem Spiel. Zumindest ist es noch mein Eindruck nach den letzten Spielen, die ich von denen gesehen habe. Ich glaube schon, dass die auch Phasen haben werden, wo sie sich raustrauen, wo sie hochpressen und dann wieder zurückziehen. Und entscheidend ist für die deutsche Mannschaft, dass sie sich auf ihr Spiel bezieht. Man muss sich nicht nur am Gegner wie Schottland richten, bei den vielen individuellen Stärken, die man hat. Und da geht es in erster Linie darum, dass man nicht mehr so viele Räume anbietet wie in der ersten Halbzeit gegen Griechenland, weil die nutzt jede Mannschaft. Und wenn man erstmal in Rückstand geraten würde, wäre das fatal. Das Zweite ist, es muss mit mehr Tempo gespielt werden, mit mehr Präzision und damit mit einer besseren Passschärfe, als es in dieser ersten Halbzeit gegen Griechenland der Fall war. Nur so kann man dann den Gegner auch unter Druck setzen. Dann hat Deutschland wirklich genug individuelle Qualität, um Chancen zu kreieren. Und dann kommt Punkt 3. Man muss die Chancen besser bewerten, als man das zum Teil gemacht hat in den Testspielen, vor allem gegen die Ukraine. Und wenn das alles zusammenkommt, dann mache ich mir um dieses Eröffnungsspiel keine Sorgen.
Dann lass uns mal noch weiterschauen über dieses Eröffnungsspiel hinweg. Ich hatte es gerade schon gesagt, Juli-LM22 hat noch eine zweite Frage gestellt. Die ist sehr simpel, aber es ist wahrscheinlich ja die globalste und die größte, die wir hätten stellen können. Sie will wissen, wie gewinnen wir die EM?
Tolle Frage. Die Antwort darauf wüsste wahrscheinlich auch Julian Nagelsmann gerne. Es ist so, dass ein Turnier immer viele Unwägbarkeiten mit sich bringt. Ich bin mir sicher, dass die deutsche Mannschaft die Gruppenphase übersteht. Und dann in der K.O.-Runde hängt es natürlich davon ab, von vielen Faktoren. Wer ist der Gegner? Habe ich Verletzte? Es gibt ein paar Spieler, die schon nicht zu ersetzen sind. Wie ist die Frische? Ich glaube, dass der elementare Punkt ist, die deutsche Mannschaft muss in einen Flow kommen, damit sie durch das Turnier getragen wird. Der Impuls muss von der Mannschaft ausgehen und dann bin ich mir sicher, dass der Impuls dann eben auch ganz schnell auf die Ränge überschlägt, dass es dort etwas entstehen kann, was die Mannschaft dann durch das Turnier trägt, ähnlich wie das 2006 der Fall war. Da war Deutschland ja auch bei der Weltmeisterschaft zu Hause alles andere als ein Favorit und hat es dann bis ins Halbfinale geschafft, was für diese Mannschaft doch sehr erstaunlich war und bemerkenswert war. Und ich denke, wenn so ein ähnlicher Spirit entsteht, ein bisschen Glück muss man dann auch noch haben, dann kann die Mannschaft schon den Fans ziemlich viel Freude bereiten. Ob es dann tatsächlich zum Titel reicht, das ist die berühmte Glaskugel, die ich nicht schauen kann.
Die hätten wir ja alle gern, die Glaskugel. Das waren die Einschätzungen von Kicker-Chefreporter Oliver Hartmann. Olli, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und auch vielen Dank an euch, liebe Community, für eure Fragen. Wir freuen uns, wenn wir das zukünftig nochmal machen, dass wir dann auch viele Fragen von euch bekommen, die wir dann hier in den Podcast mit einweben werden und den Reportern stellen werden. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News. Viel Spaß.
Ich fahre dahin, um nicht Urlaub zu machen oder mir die Copacabana anzuschauen, sondern ich fahre dahin, um ein gutes Turnier zu spielen.
Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. In einem Land, das den Fußball lebt. Es war ein Turnier der Extreme.
Für die deutsche Nationalmannschaft war es aber auch ein Turnier mit vielen Fragezeichen. Hinter der DFB-Elf lagen gute Jahre. In den 4 Turnieren zuvor erreichte das Team mindestens das Halbfinale. Zum großen Triumph reichte es jedoch nicht.
Es ist die goldene Generation, aber das birgt natürlich auch die Gefahr. Die goldene Generation, die keinen Titel holt, was macht man mit denen dann? Ne? Wo steckt man die hin?
Die deutsche Nationalmannschaft wollte diesen Titel. Unbedingt. Doch im Vorfeld viel Unruhe und viele verletzte Leistungsträger. Unter ihnen Sami Khedira, Führungsspieler und Herzstück des deutschen Mittelfelds. Gewinnt er den Wettlauf mit der Zeit?
Wie lange brauche ich? Wann schaffe ich es? Lothar Matthäus hat es in 5 geschafft, dann schaffe ich es in 4,5. Vollgas.
2 Jahre zuvor hatte es bei der Euro noch intern gekracht. Kann jetzt aus einer Gruppe von Alpha-Tieren eine eingeschworene Mannschaft werden?
Es war geprägt von wirklich gegenseitigem Respekt, geprägt von Freundschaft, geprägt von sich gegenseitig zu unterstützen, ob auf dem Platz oder neben dem Platz.
Und wie kommentiert man eigentlich ein Finale, wenn man weiß, dass ganz Fußball-Deutschland zuschaut?
Auch der Gedanke, oh Gott, also heute sollte wirklich nichts schiefgehen und ich sollte den Siegtorschützen bitte auch erkennen sofort.
Mein Name ist Isabella Fischer. Für mich war der Sommer 2014, wie für viele Fans in ganz Deutschland, ein einziger Partyrausch.
Ich bin Matthias Dersch. Für mich war es damals die erste WM als Reporter vor Ort.
Wir nehmen euch mit auf eine Reise.
Auf eine Reise durch ein Land, das den Fußball lebt, das gigantisch groß ist, beängstigend und faszinierend zugleich und auch unfassbar schwül.
Eine Reise durch eine Weltmeisterschaft, bei der für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen. Wir lassen das Turnier Revue passieren. Mit Spielern, Reportern und Menschen, die damals ganz nah dran waren.
Der vierte Stern ist ein Podcast des Kicker.
Der neue Kicker-Podcast, der vierte Stern. Ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns schon jetzt und aktiviere die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen.
Das ist ein Titel für die Ewigkeit, den uns niemand mehr wegnehmen kann.
Ja, kurz nach dem Gespräch mit Olli hat sich ein Wechsel im Kader der deutschen Nationalmannschaft ergeben. Alexander Pavlovic wird die EM nämlich krankheitsbedingt verpassen. Dafür wird Emre Can von Borussia Dortmund für das Turnier nachnominiert. Er soll noch heute im deutschen Quartier in Herzogenaurach ankommen. Bereits gestern war ja bekannt geworden, dass Pavlovic für das Auftaktspiel gegen Schottland nicht zur Verfügung stehen wird. Jetzt verpasst er also das komplette Turnier, das ja sein erstes großes für Deutschland gewesen wäre.
Die Entscheidung über Assan Ouedraogos Zukunft scheint gefallen zu sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmt und auch der Kicker hat erfahren, dass der 18-Jährige von Schalke 04 zu RB Leipzig wechseln soll. Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Noch bis zum 15. Juni soll RB eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro ziehen können. Zuletzt war der FC Bayern aus dem Poker um Ouedraogo ausgestiegen.
Der erste FC Köln hat einen neuen Trainer. Am Mittwoch bestätigten die Rheinländer, dass der Österreicher Gerhard Struber einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Struber war zuletzt Trainer bei RB Salzburg, wurde dort aber im April entlassen. Ja, und das ist ein Name, der in Deutschland jetzt sicher nicht jedem etwas sagt. Deswegen sind wir froh, dass wir unseren Köln-Reporter Jim Decker dazuschalten können. Jim, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Also Jim, ein Österreicher, der den FC in der zweiten Liga übernimmt. Da klingelt doch was. Soll das jetzt so ein bisschen so ein Peter Stöger 2.0 werden? Oder was kannst du uns zu den Hintergründen von der Verpflichtung erzählen?
Tja, ob die beiden so richtig viel gemeinsam haben, Gerhard Struber und Peter Stöger, das müssen wir alle noch rausfinden. Klar ist natürlich, die FC-Fans freuen sich, weil sie mit Peter Stöger, der den FC in ungeahnte Höhen geführt hat, gute Erfahrungen gemacht haben. Gerhard Struber kommt jetzt in die zweite Liga mit dem FC, in eine wirklich schwierige Situation mit der Transfersperre, die ja noch gilt, dem siebten Abstieg, den sie gerade verdauen mussten. Und ja, soll jetzt in Köln so ein bisschen wieder für Aufbruchsstimmung sorgen. Endlich mal gute Stimmung, eine Trendwende einleiten und dafür sorgen, dass es wieder nach oben geht. Ob ihm das gelingen wird, werden wir sehen. Ist auf jeden Fall ein Name, der, glaube ich, ziemlich erfrischend ist. Jemand, der aus der RB-Schule kommt, auch in England und 3 Jahre in New York schon tätig war. Also ich bin gespannt, wie er sich in Köln dann zurechtfinden wird.
Ja, Geschäftsführer Christian Keller hat jetzt gesagt, dass unter anderem ein ausschlaggebender Punkt für die Verpflichtung von Struber war, dass Struber eine Passfähigkeit zur FC-Spielidee mitbringt. Erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat mit dieser FC-Spielidee und wie Köln dann unter Struber spielen könnte.
Unter Ex-Coach Steffen Baumgart wurde ja einst für den ganzen Verein so eine Art Spielphilosophie, Ideologie eingeführt. Also super hohes Pressen, hoch anlaufen, den Gegner sofort unter Druck setzen, stressen. Das hat in den letzten 6 Monaten unter Timo Schulz ein klein wenig, ich will nicht sagen gelitten, aber abgenommen ist. Der Fokus lag dann vielleicht auch auf ein paar anderen Sachen. Mit Struber kommt jetzt jemand, der genau dafür steht, der mehr oder weniger ein Musterschüler dieses hochaggressiven Pressings ist, der das zelebriert, der seine Spieler nach vorne scheucht, Meter machen lässt, gar nicht so sehr unbedingt vielleicht auf das allergroße, feine Kombinieren setzt, sondern dann wirklich schon stressen und vorne immer drauf. Wie sehr er das zelebriert, sagt vielleicht die Geschichte aus, wie er überhaupt Trainer geworden ist. Struber war nämlich paar Jahre im Leipziger Nachwuchs tätig, hat sich dann aber wieder zurückgezogen, war eigentlich als Versicherungskaufmann tätig und hat seinen Dorfverein SV Kuchel ein bisschen südlich von Salzburg gecoacht. Und als die dann ein Testspiel gegen Salzburg hatten damals, da hat Ralf Rangnick, der sich das angeguckt hat, das so gut gefallen, dass der Struber danach überzeugt hat, doch weiter hauptamtlich wieder als Trainer zu arbeiten. Also wenn Rangnick das gefällt, dann sagt das schon einiges darüber aus. Das könnte ziemlich aufregend und sehr aggressiv werden.
Einschätzung im Schnellwaschgang von Jim Decker. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und jetzt sagen wir auch schon Tschüss. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Live-Fußball-Highlights habe ich heute nicht für euch. Von daher entlasse ich euch so in den Feierabend. Lasst es euch gut gehen.
Ciao, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gern unseren Podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.